Ich habe vor kurzem so gedacht, dass ich eigentlich unglaublich dankbar bin. Ich bin nicht nur dankbar sein kann, sondern ich bin auch wirklich dankbar. Dass man es eben nicht allein geschafft hat. Das ist eine Erziehung zur Demut. Die ist bei mir erst so, sagen wir mal, mit 83 Jahren so gekommen, dass ich mir das überlegt habe. Ja, aber das muss man ihn als Freund sehen. Also, dass man sagt, er erinnert einen daran, das Leben so, wie es ist, jetzt erstmal anzunehmen. Ich fühle mich geborgen, auch mit der Aussicht zu sterben. Ich habe gesagt, es ist so, dass ich eigentlich fast ein schlechtes Gewissen habe. Ich fühle mich so erlöst, wie nach einer ganz schweren Examensarbeit, die ich abgegeben habe. Und da hat zu mir gesagt, und dieses Examen haben Sie aber bestanden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende, Ihrem Chrismon-Podcast zu den Themen Tod und Sinn des Lebens. Mein Name ist Konstantin Sacher. Ich bin Redakteur von Chrismon und spreche heute mit Helga Schubert. Schön, dass Sie dabei sind.
Dankeschön für die Einladung.
Frau Schubert, ich stelle unseren Hörerinnen und Hörern Sie gleich auch noch ausführlich vor, aber wir haben immer eine erste Frage und die lautet: Wann haben Sie das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Heute.
Können Sie dazu noch was sagen? Was war das für ein Moment oder Zusammenhang, wo Sie daran gedacht haben?
Ja, na, mein Mann ist am 22. August gestorben. Heute haben wir den 15. November. Ich habe sehr, sehr viel hier umgeräumt und habe gedacht, dass er sich eben total auf mich verlassen hat, dass ich dann alles ordentlich hinterlasse, dass er aber das so im vollen Vertrauen auf mich nicht so geordnet hinterlassen hat. Und dass ich es aber geordnet hinterlassen muss, weil der Einzige, der sich um mich kümmern kann, ist mein Sohn, der hat Parkinson und der unheimlich nett ist, aber er wird diese schweren Sachen hier nicht bewältigen können, muss er Freunde zu haben. Also wäre es gut, wenn ich vielleicht jetzt schon, habe ich heute gedacht, habe auch ins Internet geguckt, mir eine Einzimmerwohnung nehme in der Nähe von Berlin, wo das Allerwichtigste ist. Ich habe auch Akten und so schon so zusammengemacht, wenn man diese eine Akte nimmt, da ist der Bestattungsvorsorgevertrag drin, auch für mich. Also das ist alles, ich regle das jetzt.
Da fällt mir gleich was ein, ich verschiebe das Vorstellen noch ein klein bisschen, weil als ich das letzte Mal hier war, Sie haben mich ja schon mal willkommen geheißen, das war vor 2 Jahren ungefähr, da haben Sie mir erzählt, dass, da hat ja Ihr Mann noch gelebt.
Ja.
Da haben Sie mir erzählt, dass er Ihnen gesagt hat, er kann erst gehen, wenn Sie die Bilderfrage geklärt haben, also diese 1300 und ungefähr 80 oder sowas Bilder, die er gemalt hat, die Sie ja hier alle haben oder hatten, jetzt sind es weniger, haben Sie vorhin schon gesagt.
Ja, weil
Sie,
Sammler die gekauft haben.
Dass Sie klären sollen, wo die hingehen, vorher kann er nicht gehen.
Ja, ich habe noch bis er starb, also in der Nacht, bevor er starb, hat er nochmal gesagt, also ich verlasse mich voll auf dich. Und da habe ich ihm nochmal aufgezählt, welche Möglichkeiten es gibt. Und inzwischen ist nach seinem Tod sogar noch eine dazugekommen, eine Möglichkeit. Ich habe mich also jetzt aufgrund seiner Ängste, dass das nicht geordnet ist, aber er hat auch wieder volles Vertrauen zu mir gehabt. Aber wie willst du das schaffen? Und das kannst du ja gar nicht schaffen. Und du willst doch auch Bücher schreiben. Also er wollte gerne, dass er weiß, wo das bleibt. So, und jetzt hat sich nochmal was Neues ergeben und das ist, dass das alles hier, so wie es ist, ein Künstlerhaus wird. Da war eine Frau bei mir, die ist eine Wissenschaftlerin an der Universität Cottbus. Sie ist eine Berliner Kunsthistorikerin, Dr. Mirjam Esther Owesler heißt sie. Und sie hat in Neukladow schon sowas gemacht mit Sleevogt-Sachen. Und sie sagte, das würde sich hier wunderbar eignen. Dann könnten hier Leute Stipendien bekommen, können hier malen oder schreiben und so. Das ist für mich natürlich ein Lichtblick, da muss ich gar nicht viel machen. Dann hat die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, das neue Leiter, hat mir vorgeschlagen, alle Bilder zu übernehmen und auch alle 10.000 Bücher, die wir haben. Das würde interessant sein, so ein intellektuellen Ehepaar aus dem Osten, was die so für Bücher haben. Und dann, wenn ich ihm meinen literarischen Vor- und Nachlass gebe. Also das sind wo alle Bilder hinkämen. Und dann gibt es auch Leute, die rein merkantil interessiert sind, sagen, sie brauchen sich um nichts zu kümmern. Ich mache alles im Internet, verkaufe ich das für sie nach Amerika. Ja, so, da habe ich dann nicht wieder zurückgerufen. Aber das, da habe ich nochmal ganz deutlich gesagt, dass ich es nicht will. Aber es ist schon ein Ameisenei und ich kümmere mich auch drum. Da kann sich sozusagen mein Mann drauf verlassen. Ja.
Jetzt werde ich meine Zusage noch einlösen und Sie vorstellen. Helga Schubert ist Schriftstellerin und Psychologin. Sie wurde im Januar 1940 geboren, ist also jetzt 85 Jahre alt, war schon in der, also sie ist in Berlin geboren und war schon in der DDR eine bekannte Schriftstellerin, hat dann aber nochmal so eine Art zweite Karriere begonnen 2020, als sie mit 80 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat und damit auch zur Bestseller-Autorin geworden ist. Und ich habe sie hier in Altmeteln, wo wir jetzt sind, bei ihr zu Hause schon einmal besucht, das habe ich ja gerade schon gesagt, vor 2 Jahren, als sie das tolle Buch Der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe veröffentlicht hatte, in dem es eben auch um die Liebe zu ihrem Mann, den kommenden Tod, den Glauben ging. Und jetzt, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, ist ihr Mann gestorben im August diesen Jahres.
Mit 98 Jahren zu Hause im Schlaf.
Mit 98 Jahren zu Hause im Schlaf, darüber können wir gleich vielleicht noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Und gleichzeitig hat Frau Schubert ihr neues Buch gerade jetzt veröffentlicht, und zwar Luft zum Leben, Geschichten vom Übergang. Darüber können wir auch gleich noch ausführlich sprechen. Nochmal danke, dass Sie dabei sind, dass ich hier bei Ihnen sein darf. In Ihrem neuen Buch, das ist ja so eine Sammlung von Geschichten, und zwar von Geschichten aus 65 Jahren, steht es im Vorwurf. Können Sie sich das überhaupt vorstellen, diese Spanne, sozusagen so viele Jahre, was da alles schon passiert ist? Ist es einfach nur so ein Satz, den man so schreibt, oder können Sie das auch irgendwie überblicken, wirklich innerlich, so diese Zeit?
Nee, es macht mir schon ein bisschen Angst. Und ich muss so ein bisschen den Kopf heben und den Brustkorb etwas erweitern, um darüber nachzudenken und auch zu glauben, dass es noch weitergeht. Eigentlich ist es ja ein richtig ganz volles Berufsleben gewesen, in der Klinik und auch als Schriftstellerin und auch als Mutter, als Ehefrau, so dass ich jetzt denke, das ist ein neues Zimmer, in das ich eintrete und eventuell auch gar nicht mehr eintreten muss. Also das ist eigentlich jetzt so eine richtige Bilanz, aber im Guten. Ich bin nicht suizidal, aber 65 Jahre habe ich dann gemerkt, als ich das zusammen mit der Lektorin durchsah, schreibe ich auch wirklich schon fast täglich. Und vor allen Dingen mache ich täglich, denke ich, bei allem, was ich erlebe, wie kann ich das erzählen? Und da habe ich gemerkt, dass es sehr, sehr übt. Manche fragen mich dann so, wie viel Fassung machen Sie von einer Erzählung? Und dann sage ich immer, überhaupt nur eine, nämlich die ich dann aufschreibe, weil ich immerzu darüber nachdenke, dann weiß ich den letzten Satz, dann weiß ich den ersten Satz, und dann weiß ich, was da so reinkommt, und dann setze ich mich hin und dann schreibe ich. Ich könnte mit geschlossenen Augen schreiben, wie unter Diktat. So. Und nun ist es so, ich werde also jetzt ja in 6 Wochen schon 86. Und dann denke ich, Mensch, wenn du jetzt das Gedächtnis verlierst oder nicht mehr so alles so ganz genau mit der Sprache und auch optisch nicht mehr so wahrnimmst, wie du das ganze Leben gemacht hast. Also ich bin ein überwacher Mensch, und wenn das mal nachlässt, könnte ja sein, dass das Gehirn sagt einfach nur, ist gut, Helga, ja. Ja, dann wird aus diesen 65 Schreibjahren vielleicht gar nicht mehr so viel. Und das ist so ein bisschen jetzt, also eigentlich ist es nicht die Angst, dass mir nichts mehr einfällt, und es ist auch nicht die Angst, dass mir nichts mehr auffällt, sondern es ist eigentlich mehr die Angst, dass mein Gehirn einfach nicht mehr so leistungsfähig ist, wie es mein Leben lang war.
Aber Sie schreiben ja auch viel entlang Ihrer Biografie, sage ich jetzt mal. Also ja. Ihre Texte haben auch viel Autobiografisches immer. Und dann stelle ich mir es auch so vor, wenn Sie die jetzt vielleicht nochmal gelesen haben, auch zum Zusammenstellen des Buches, dann erfahren Sie ja auch nochmal ganz viel über sich selbst. Vielleicht, was Sie gar nicht mehr so präsent hatten. Oder stelle ich mir das nur so vor?
Ja, das stellen Sie sich vor, weil das alles in mir ist. Also das ist ein unbegrenztes Reservoir an Stimmen und an Ereignissen, an Bildern, und das ist eigentlich gar nicht so sehr geordnet, sondern in dem Moment, in dem ich ein bestimmtes Thema jetzt schreiben will, am liebsten habe ich so jetzt die ganz kurze Form, so 3 Schreibmaschinenseiten, dann kommt das von alleine aus diesem Reservoir, das ist ganz wunderbar, als ob ich mich bedienen könnte daran, das ist eine Gnade.
Aber wenn Sie jetzt sozusagen die alten Geschichten auch lesen, sozusagen die von vor 65 Jahren oder auch dazwischen, geht es Ihnen nicht manchmal so, dass Sie dann auch so ein bisschen überrascht sind über das, wie Sie mal waren?
Nee, ich bin überrascht, dass es richtig gute Geschichten sind. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen eitel an, aber ich habe richtig gedacht, Mensch, das sind gute Geschichten, ja. Und dann bin ich ganz stolz, dass ich mich nicht habe entmutigen lassen durch so Bemerkungen von Ideologieleuten in der DDR. Der eine, der Cheflektor immerhin war vom Aufbauverlag, hat zu mir gesagt, ich soll aufhören für immer zu schreiben. Das sei alles Analphabetismus, so. Das finde ich ja im Grunde genommen einer jungen Schriftstellerin entgegen zu sagen, also das ist ja eigentlich sehr, war ich so Anfang 30, nee, da war ich dann schon 40 und ich hatte schon Lauter Leben geschrieben, das hatte schon 5 Auflagen im Aufbauverlag, also eigentlich war das ein Erfolg und eigentlich hatte ich ja richtig Resonanz, so. Und jetzt habe ich aber was über meine Generation geschrieben, die Kriegsgeneration und die geteilt ist in Ost und West und diese Vergleiche der Biografien und unser Verhältnis zur Nazizeit und zur SED vor allen Dingen. Und da erzählt ihr mir das, dass es Analphabetismus ist, ja?
Es war schon hochmütig.
Ja, aber das ist auch sehr destruktiv. Und jetzt habe ich mir diese Geschichten besonders nochmal angeguckt und habe gedacht, man darf sich natürlich in der Diktatur nicht verführen lassen, jetzt spöttischer zu sein, als es der Literatur gut tut. Und dann habe ich nochmal genau mir durchgelesen und da habe ich jetzt gemerkt, diese Geschichten sind gut. So, dann habe ich ja auch prompt den Fallada-Preis im Westen dafür bekommen. Durfte aber ihn wieder nicht annehmen. Und aber das kam immer Ermutigung. Und Sie fragen aber, wie ich das selber finde. Also das sind ja sozusagen alles Produkte. Es ist, als ob ich mir den Kuchen von früher Kuchen ist ein falsches Beispiel. Habe ich vielleicht aus Steinen, habe ich vielleicht was geschliffen und jetzt gucke ich, das habe ich vor 40 Jahren gemacht, jetzt gucke ich mir das an und denke, das ist gut, was du mit der Jade gemacht hast. Ja, es ist ja nur Material. Also eine Schriftstellerin wie ich arbeitet ja mit dem Lehm eigentlich so und daraus macht sie etwas. Also es ist ja nicht so, dass, also ich interessiere mich überhaupt nicht dafür, mir etwas auszudenken oder vielleicht ein Krimi zu schreiben. Das ist für mich vollkommen desinteressant. Also das interessiert mich nicht. Mich interessiert, so eine Geschichte zu schreiben, die kippt. Muss kippen.
Aber Sie, 1940 geboren,
ja.
Noch Nazi-Zeit, dann
ja,
DDR.
Als Kind.
Ja, als Kind, dann DDR,
sofort.
Jetzt Bundesrepublik. Sozusagen, ich meinte auch so, das sind ja so viele verschiedene, auch zeitgeschichtliche Veränderungen und dann in einem Leben, also in Ihrem Leben, ist es ja alles doch ganz, obwohl es ja so viele unterschiedliche Dinge sind, die man eigentlich auch so
ich
getrennt
bin auch ganz
betrachten
geblieben.
Könnten. Ja.
Ich bin ganz geblieben. Das ist eigentlich auch eine Gnade. Also das ist alles da. Und das ist auch die ganze Dankbarkeit da, dass die Diktatur vorbei ist. Und es ist die Erinnerung auch an Leute, die sich so verbogen haben. Und das ist eben alles da. Ich habe vor kurzem so gedacht, dass ich eigentlich unglaublich dankbar bin. Ich bin nicht nur dankbar sein kann, sondern ich bin auch wirklich dankbar. Und das hat mir auch jetzt beim Tod meines Mannes so geholfen, dass ich gedacht habe, weil alle sagten, ja, in dieser schweren Zeit und so weiter, ja. Dann habe ich gedacht, ja, ich bin einfach dankbar, dass ich den als Lebenspartner hatte, so viele Jahrzehnte. Ich bin dankbar. Dafür, für ihn.
Da fällt mir ein, als ich Sie damals besucht habe, da haben wir auch über das Beten und Bitten und sowas gesprochen. Und dann sagten Sie, dass Sie dem Gott aber eigentlich niemals gedankt haben.
Das habe ich inzwischen gelernt, ja. Und zwar war eine, ich weiß nicht, ob das damals schon war, eine unserer Pflegeschwestern, die zu meinem Mann kam. Zu dem kam ja seit 2017 jeden Morgen eine Pflegeschwester für 30 Minuten. Und die sind sehr unterschiedlich gewesen, manche sachlich, manche schnell so und manche ganz besonders warmherzig. Und die eine besonders warmherzige habe ich gefragt, wie ist denn das eigentlich, Sie wirken auf mich so warmherzig, so geduldig und so. Glauben Sie an Gott? Ja, sagt sie, sie glaubt an Engel, hat sie gesagt. Sie glaubt an Engel und jeden Morgen, wenn sie aufwacht, dann betet sie zu ihren Engeln. Die sollen ihr beistehen, wenn es jetzt schwierig wird in der Pflege und wenn irgendwas ist und wenn jemand tot ist, wenn sie kommt und oder sterben wird. Also sie bittet um Beistand und abends, wenn sie wieder ins Bett geht, sie war auch glücklich verheiratet, dann bedankt sie sich bei ihren Engeln. Und da habe ich gesagt, ja, sehen Sie, das mache ich nicht. Und da habe ich darüber nachgedacht, das habe ich Ihnen damals auch erzählt, warum ich eigentlich nicht danke, obwohl es so viele Kirchenlieder gibt auch, nicht? Mit Dank. Dann wundere ich mich auch immer, habe ich mich immer gewundert. Und dann habe ich mal darüber nachgedacht, wie das kommt und dass es eigentlich ein Defizit bei mir ist. Und dann bin ich drauf gekommen, dass es eine Todsünde ist, zu stolz zu sein. Also ich bin sehr stolz. Und dann habe ich, wenn ich jetzt danke, dann bedeutet es, ich habe es ja nicht allein gemacht, sondern mit Gottes Hilfe. Ich habe also Gottes Hilfe gebraucht, das und das zu schaffen. Und dann habe ich weitergedacht, das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, mit Gottes Hilfe etwas zu schaffen. Dadurch bin ich ja nicht kleiner oder dümmer oder ja, ich bin im Grunde genommen dann eigentlich erstmal ganz, wenn ich bitte und danke. So, jetzt habe ich mir das also angewöhnt, es ist mir ganz schwer gefallen, weil man dadurch das nicht allein geschafft hat.
Und es gibt ja diesen schönen Satz, wenn man zum Beispiel sich traut oder wenn man in der Kirche gefragt wird, ja, mit Gottes Hilfe. Also ja. Ich nehme es mir vor,
ja.
Aber ich weiß ja nie, ob ich es wirklich schaffe, weil ja. Ich ja, was auch immer passieren kann.
Ich bin
ja
nur ein Mensch.
Ich bin ja. Nur ein Mensch, also ich bin fehlbar, ich bin sündhaft, würde man als ja. Theologe sagen. Und deswegen braucht man immer diesen Aspekt des, andere würden vielleicht sagen Schicksal oder Glücks oder eben von ja. Gottes Hilfe.
Aber das habe ich eben in letzter Zeit wirklich gemerkt, das ist bei mir ein Defizit gewesen. Das ist eben, ich bin sehr stolz. Also ich denke, wenn ich ihn jetzt bitte, dann unterstützt er mich. Also das ist dann das Konstruktive in mir, das kommt dann zum Tragen, es unterstützt mich. Und dann ist es eigentlich gut, nicht? Gut gegangen. Aber dieses, dass man es eben nicht allein geschafft hat, das ist eine Erziehung zur Demut. Die ist bei mir erst so, sagen wir mal, mit 83 Jahren so gekommen, dass ich mir das überlegt habe. Aber lieber spät als nie.
Ja, auf jeden Fall, warum nicht? Wer weiß, was noch kommt in Zukunft. Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Ich habe mir gedacht, wir können über eine Geschichte aus Ihrem neuen Buch, aus dem Buch Luft zum Leben sprechen, und zwar diese Geschichte, ein Friedhof in Como. Und da beschreiben Sie einen Urlaub am Comer See, und es ist eigentlich auch alles, wie es in so einem Urlaub ist. Also es ist eine schöne Landschaft, es geht auch um Blumen, die blühen, und gleichzeitig geht es auch um den Tod. Eine Frau nimmt sich das Leben, eine andere Frau ist schon vor längerer Zeit gestorben bei einem Verkehrsunfall. Und ich habe mich gedacht, ist das so ein bisschen wie so eine Allegorie auf das ganze Leben, auch auf das Leben an sich? Also sozusagen, dass
alle,
man muss nur ein bisschen sensibel sein, und dann sieht man den Tod auch immer überall um die Ecke
überall
stehen.
Ja, alle meine Geschichten handeln eigentlich vom Tod. Auch die erste, Luft zum Leben, weil mein Kind fast gestorben wäre bei der Geburt. Da hat es nicht genug, da war die Nabelschnur um den Hals und alles. Oder die Geschichte über die Galina Ulanova, die Prima Ballerina am Bolschoi-Ballett, die ich da geschrieben habe, die gesagt hat, dass sie so viel mal gestorben ist auf der Bühne, ja, dass sie gar nicht mehr Kraft hatte. Dann hat sie zu Hause gesessen in den ganzen Blumen und war dann allein. Also das ist auch wichtig, dass man jeden Tag an den Tod denkt, weil das Memento Mori heißt es ja, dass man sich nicht überschätzt. Also Bäume in den Himmel darf man nicht wachsen lassen, die wachsen auch nicht in den Himmel. Und dass man sich dieser Grenze, die uns gesetzt ist, immer bewusst ist. Also das ist klar. Auch der Tod und das Mädchen, und das haben ja auch die Künstler früher gemacht. In Venedig, nicht? Diese Totenmasken, das sind alles solche... Das ist der Hinweis darauf, dass alles ein Ende haben wird.
Ja. Sie machen das in den Geschichten und auch so, wie ich sie
in jeder Geschichte,
wie ich sie auch, oder auch wie ich sie jetzt ja erlebe und mal schon erlebt habe, so mit so einer, in einer gewissen Weise auch mit einer bewundernswerten, ich weiß nicht, ob Leichtigkeit das richtige Wort ist, aber zumindest Selbstverständlichkeit. Ja. Und das ist ja gar nicht so einfach vielleicht auch eigentlich, oder? Also, dass man das kann, dass man das nicht dann auch ganz furchtbar und schrecklich findet, weil es ja auch etwa eine furchtbare und schreckliche Seite hat, dass dieser Tod immer um den Baum guckt und sich selbst entscheidet, wann er rauskommt.
Aber das muss man ihn als Freund sehen. Also, dass man sagt, er erinnert einen daran, dass das Leben so, wie es ist, jetzt erstmal anzunehmen. Und so, ja, ich bin, glaube ich, wirklich, ich fühle mich geborgen, auch mit der Aussicht zu sterben. Möchte bloß alles noch ein bisschen ordentlich hinterlassen. Aber ich denke mir, wenn ich dann so 90 bin oder so, habe ich mir schon überlegt, und dann in einer Einzimmerwohnung wohnen werde und nicht mehr hier bei 3000 Quadratmeter um mich herum, wo die Blätter dick liegen und ich gar nicht weiß, wo kriege ich die ganzen Gärtner her, die das alles machen. Ich schaffe das alles nicht mehr, und ich möchte ja auch schreiben und so. dann muss ich das alles hier ordentlich übergeben haben, wie ich das versprochen habe. Und dann muss das, zum Schluss muss ich einen kleinen Schrank haben und da muss mein Ordner drin sein. Und gestern war ich am Grab meines Mannes, habe das geschmückt. Und daneben ist meins. Ich lasse jetzt eine Grabplatte machen. Meine lasse ich gleich mitmachen. Da sind ja bloß noch nicht die Buchstaben drauf, weil ich gestorben bin. Ja, ja, es ist immer da. Und das ist überhaupt nicht traurig.
Gar nicht.
Nein, das ist ein Resonanzboden da. Mir ist es vor kurzem mal klar geworden, dass ich mit einem solchen Resonanzboden lebe und in einer solchen Geborgenheit. Ja, die Leute sagen zu mir, es würde Wärme von mir kommen.
Aber das, also ich meine, dass sie sagen, es ist überhaupt nicht traurig, das wundert mich jetzt doch, weil sie sagen, es ist nicht nur traurig. Da hätte ich mich jetzt sofort mit irgendwie identifizieren
können. Nein, ich meine den eigenen, der eigene Tod ist nicht traurig. Das war so süß in der letzten Woche des Lebens meines Mannes. Da sagt er, komm doch mal her, ich habe jetzt gerade mal überlegt. Also, du bist ein Engel, hat er zu mir gesagt. Aber er wäre keiner. Und er möchte doch dann beim lieben Gott, wollen wir doch zusammen sein. Wie ist denn das dann? Einer ein Engel, der andere nicht so. Also er war so ein bisschen besorgt, dass wir denn nicht zusammen vor Gott treten können. Das wollte er. Und dann habe ich gesagt, also du kannst völlig beruhigt sein, ich bin auch kein Engel. Ja, also er hat in der völligen Sicherheit, ist er mit der Hand auf dem Herzen, ist er gestorben. Ja, du bist mir, ich bin Diener, der noch zum Schluss gesagt hat. Dieses Weiter von der Vogelweide. Ja, ja, traurig.
Wobei Sie ja damals schon vor 2 Jahren, haben Sie mir erzählt, dass alle Leute zu Ihnen sagen, Sie müssen ja jetzt jeden Tag mit dem Tod rechnen,
ja,
und so weiter.
Furchtbar.
Und dass Sie das so furchtbar fanden. Aber ich meine, es hatte ja sagen vom Zustand Ihres Mannes auch in gewisser Weise einen Wahrheitsmoment. Man wusste nicht, wie lange er noch lebt.
Genau, und da muss man mir das aber nicht dauernd sagen. Ne? Und das wusste ich da, ja. Also manchmal, einmal hat sich eine Pflegeschwester, die ist in der Ausbildung als Altenpflegerin, so gegenübergesetzt und sagt, setzen Sie doch mal bitte, haben Sie denn schon mal darüber nachgedacht, dass ihr Mann auch sterben könnte und wie sie dann sind sie eine Witwe und so. Ja, sage ich, da habe ich schon mal drüber nachgedacht. Das ist so irre. Weil da habe ich gemerkt, dass es eben sehr viele nicht machen. Sehr viele denken darüber nicht nach. Oder vielmehr ist, denen ist es nicht so selbstverständlich. Ja.
Und wie war es, als er jetzt dann tatsächlich gestorben ist? Waren Sie dann trotzdem überrascht davon?
Nein, da ist am Freitag früh gestorben und eine Woche vorher hat der behandelnde Arzt, der Hausarzt hier, zu mir gesagt, also das schaffen Sie jetzt nicht mehr, er muss ins Hospiz, also eine Woche vor seinem Tod. Und habe ich gesagt, dass ich das nicht möchte, dass er zu Hause sterben darf. Da hat er schon mehrmals in der Nacht erbrochen. Bis zu 8 Mal habe ich sein Bett neu bezogen. Es hat sich nachher jetzt einen Darmverschluss herausgestellt. Er hat nichts mehr gegessen und getrunken, wog unter 50 Kilo, hatte Krebs und auch Atembeschwerden und hat zu mir gesagt, es geht mir so schlecht, hilf mir, gib mir eine Pistole, hilf mir zu sterben. So. Und dann hat der Arzt also gesagt, Hospiz, habe ich gesagt, möchte ich nicht. Ja, dann melde ich Sie an, ist Ihnen das recht, bei dem Palliativteam. Und die waren dann am Montag, war die Ärztin da, die sofort alles abgesetzt hat. Also ich war einige Tage vorher darauf eingestellt, dass er sterben wird. Und die hat gesagt, keine Medikamente mehr, nichts. Hier haben Sie jetzt so Schwämmchen, die machen Sie in sein Lieblingsgetränk. Er konnte ja auch nicht mehr trinken. Das war Ananassaft, da habe ich also Ananassaft immer reingetunkt. Und dann hat er so drauf gekaut. Und dann sagt sie, und morgen kommt die Schwester, die Palliativschwester mit der Notfalltüte. Die kam also, und sie hat versucht, einen Einlauf zu machen und hat mit den Händen Kot aus seinem Darm geholt. Das war am Montag, die Ärztin. Und am Dienstag kam die Schwester, die nochmal so versucht, einen Einlauf zu machen. Und die gab mir die Notfalltüte. So. Und da habe ich gesagt, das aus juristischen Gründen gibt man das dann dem. Wir haben auch eine Patientenverfügung gehabt mit totaler, also Generalvollmacht für den anderen. Also
Notfalltüte, das ist etwas Festes, sozusagen ein fester Begriff.
Die Notfalltüte wusste ich nicht, was es ist. Ich hatte eine verschlossene Tüte vor mir und da stand draußen, wie viel Sperrstunden man hat zwischen dem Medikament, das jetzt in dieser Tüte ist. Das sollte man aber nicht öffnen, nur im Notfall öffnen. So, das war Dienstag. Dann Mittwoch ging es ihm auch sehr schlecht, da habe ich immer nur gesprüht, Ananassaft, so in den Mund, auf die Zunge und so. Und der war aber ganz klar im Kopf. Und am Donnerstagabend hat er plötzlich sich völlig verändert und hat gestöhnt und um sich geschlagen. Und da habe ich diese Nummer angerufen und sagte, ist es das, was Sie unter Notfall verstehen? Ist es der Todeskampf? Und sie hörte das durchs Telefon. Ja, sagte sie, jetzt können Sie die Tüte aufmachen. Da ist jetzt noch eine weitere verschlossene Tüte drin. Können Sie bitte sehen, Morphium? Die machen Sie jetzt auf, die verschlossene Tüte in der verschlossenen Tüte. Und da sehen Sie, da sind also jetzt Trinkampullen Morphium. Und diese Trinkampullen enthalten 5 Milliliter Morphium. Und davon können Sie jetzt bitte 2,5 abteilen. Und die müssen Sie jetzt ihm verabreichen. Ich sage aber, er bricht alles. Er kann gar nicht mehr trinken. Und so, ja, dann soll ich das zwischen Kiefer und Wange machen. Habe ich nicht gemacht, sondern ich habe das in diese Sprühflasche gemacht und dann habe ich praktisch Morphium auf die Zunge gesprüht, habe zu meinem Mann gesagt, was ich jetzt tue. Und
also
das hat
vom Kopf war er immer noch,
ja,
er hat alles mitbekommen.
Natürlich, ja. Er hat mich ja gebeten, ihm zu helfen, zu sterben. Er möchte gerne eine Pistole haben, aber natürlich hatten wir hier keine Waffe. Und dann habe ich gesagt, es ist jetzt zu deiner Beruhigung und so. Und dann hat es nach 20 Minuten gewirkt und war nach ungefähr 90 Minuten zu Ende mit der Wirkung. Dann habe ich nochmal angerufen. Also ich habe im Ganzen überhaupt nur zweimal vor seinem Tod da angerufen und habe dieser Schwester, die in 24-Stunden-Bereitschaft ist, Palliativteam hier, gesagt, so, das ist jetzt, ist er wieder ganz unruhig und schlägt auch um sich und da sagt, ich kann doch jetzt die zweiten 2,5 Milliliter ihm nicht geben. Nein, sagt sie, da haben sie eine Sperrfrist von 4 Stunden, stand ja auch draußen drauf, auf der Tüte, jetzt können sie Mepiron, das ist also ein Schlafmittel, was auch gegen Psychosen genommen wird, das können sie alle 2 Stunden machen. Und wenn die 2 Stunden um sind, dann sind ja die 4 Stunden um vom Morphium. Dann können sie die 2,5 Milliliter vom Morphium. Also das ist etwas, was wahrscheinlich in den Niederlanden und überall, das ist übrigens bei uns auch legal, was ich gemacht habe, denn er wollte es selber, wir haben gegenseitiges Patiententestament, der andere darf das von der Patientenverfügung her und es war trotzdem so, dass ich schon diese Verantwortung ganz doll spürte, ich habe dann die ganze Zeit seine Hand gehalten, habe Vater Unser haben wir gebetet, haben gesungen.
Aber Sie waren zu zweit im Haus?
Ja, alles.
Sie waren hier?
Nur wir beide. Ist kein Arzt gekommen. Das war dann, nachdem die ersten 4 Stunden um waren, habe ich ihm die zweite, ich habe ihm überhaupt nur die eine aufgebrochene Trinkampulle gegeben. Es waren noch 5 da. Am nächsten Tag hat die natürlich die Ärztin das sofort eingesammelt. Und dann Mepiron habe ich auch reingespritzt. Und dann waren die 4 Stunden um und habe ich also diese zweite Hälfte ihm gegeben. Die 2,5 Milliliter Morphium hat ihn wieder sehr beruhigt. Und als er dann unruhig war, habe ich nochmal Mepiron. Das durfte ich ja alle 2 Stunden machen. Und dann war es 5 Uhr nachts, 5 Uhr früh. Und da hat er... Und wir haben vorher, habe ich Musik angemacht und gesungen und Vater Unser und so, war vollständig ruhig. Und dann hat er die Hände auf dem Deckbett gehabt und hat die Augen geschlossen, schnell geatmet und ganz, also keine Schmerzen, nichts gehabt. Ich habe eine Stunde noch bei ihm gesessen, habe ihn gestreichelt und geküsst und dann war es 6 früh. Hat er unverwandt noch immer so dagelegen und da habe ich dann zu ihm gesagt, dass ich mich jetzt hinlege. Ich hatte ja die Nächte vorher auch nicht geschlafen, denn dann um 8 wird der Pfleger kommen. Ich bin jetzt im Nachbarzimmer, ich schlafe jetzt 2 Stunden, stelle mir den Wecker zu 8. Und dann ist das passiert, was in jedem Fachbuch steht, dass wenn man sich sehr geliebt und geborgen fühlt, stirbt man dann, wenn der andere gerade nicht im Zimmer ist. Und ich bin also um 8 aufgestanden, bin zu ihm ins Bett gegangen, er hat ganz genau so dagelegen, nicht verzerrt, Augen zu, Mund zu, alles. Und da habe ich die Hände, meine Hand auf seine, die waren warm, seine Hände waren warm. Dann habe ich meinen Unterarm unter seinen Schultergurt gelegt, so zu mir gedreht und habe ihn geküsst im Gesicht. Warm, da warm. Und dann habe ich gemerkt, dass er wohl tot ist. Hat aber, der Mund war zu. So. Und dann habe ich erstmal da gestanden und habe mich unglaublich erleichtert gefühlt, erlöst gefühlt und war ganz dankbar. Dann habe ich als erstes seine Tochter angerufen, dass die Geschwister noch anruft und dann den Arzt. Nee, als erstes habe ich den Pflegedienst angerufen, weil ich ja wusste, um 8 Uhr kommt der Pfleger, damit er keinen Schreck kriegt, dass er hier einen Toten, wenn ich jetzt zufällig gerade im Bad bin, einen Toten sieht und dass die Chefin vom Pflegedienst sollte... Ich habe ihn angerufen, ich habe ein WhatsApp an ihn geschrieben, so, an diesen Pfleger, der übrigens genau der ist, den ich im heutigen Tag beschrieben habe, der war das. ich sage, mein Mann ist gestorben und kommen Sie jetzt auch bald? Ja, er kommt. Und dann habe ich den Pflegedienst angerufen und die haben gesagt, ja, also für Tote sind wir nicht mehr zuständig. Das muss der Bestattungsdienst machen oder wir müssen es anders abrechnen mit der Kasse. Also die Kasse bezahlt uns nicht, also eine Totenwäsche und so. Und dann kam der Pfleger und dann haben wir ihn zusammen gewaschen, ausgezogen, gewaschen. Er hat immer zu mit ihm geredet. Herr Helm, ich nehme jetzt mal Ihren Arm, ich ziehe Ihnen jetzt mal was anderes an und so. Die ganze Zeit mit ihm geredet und wir haben ihn zusammen angezogen, so. Ich habe neue Bettwäsche geholt, obwohl alles sauber war, alles neu bezogen. Und dann habe ich hintereinander alle angerufen, den Arzt, die Palliativärztin, die Nachbarn. Und am Tag vorher wollte noch eine Cellistin hier, also das war, die wollte für ihn spielen, hat er aber schon geschlafen. Also er sagte am Abend vor seinem Tod, hat er also noch keine Beruhigungssachen gehabt und nichts. Ach, weißt du, das Haus ist hier so schön. Schieb mich mal noch ein bisschen durchs Dorf. Ein bisschen, ein paar Meterchen. Es wog nicht mehr 50 Kilo. Habe ich ihn in eine Decke gewickelt, auf dem Rollstuhl, zu der Geigenbauerin am Ende der Straße geschoben. Die machte auf und ich sagte zu ihr, wir wollen Tschüss sagen für immer. Habe ich zu ihr gesagt. Und das hat sie verstanden und hat ihrem Mann Bescheid gesagt. Der ist ein ganz guter Hornist und ihrer Tochter ist die beste Cellistin beim Jugendwettbewerb in Deutschland. Die ist jetzt in Zürich engagiert. Die war zufällig da, eine Cellistin. So, die sind hinterher, der Hornist, die Cellistin, haben sich von ihm auf der Straße noch verabschiedet. Dann ist sie nochmal gekommen, die Cellistin. Der schlief aber schon. Sie will ihm jetzt eine Bach-Suite spielen. Und ich sag lieber nicht, da wird er wieder wach. Aber komm doch morgen. Ich wusste ja nicht, dass er in der Nacht sterben wird. Ich dachte nur, es wird in der nächsten Zeit sein. Und dann habe ich sie also auch morgens angerufen und habe gesagt, Laura, du wirst dann für einen Toten spielen. Ja, das macht sie und so. Und dann waren wir 11 Personen. Der Pastor hat ausgesegnet, unser Pastor, der Gemeindepastor, hat ihn ausgesegnet. Und sie hat dazu Bach gespielt. Der Pastor hat mir nachher so lächelnd gesagt, es haben von den 11 Personen, die anwesend waren, nur 2. Das Vater unser gebetet, das ist er gewesen und ich. Ja, aber die anderen fanden es auch schön. Und die Palliativärztin ging dann und sagte, na, ich bin ja von einer anderen Fraktion, sie ist also katholisch.
Da hätte sie ja trotzdem mit.
Ja. Ja, aber sie hat gesagt, das findet sie so schön. Ja. Sie ist nun schon so lange im Osten, sie stammt aus dem Westen, dass jemand zu Hause ausgesegnet wird und so. Das hat sie sehr, sehr schön gefunden. Ja.
Und woran haben Sie gemerkt, dass er tot ist? Weil Sie sagten, er war noch warm.
Ja, er
aber
war warm.
Wie haben Sie
weil er nicht reagierte. Ich habe ihn ja geküsst. Ich habe ihn in den Arm genommen, habe ihn geküsst. Und normalerweise hat er immer die Augen aufgemacht, wenn ich Guten Morgen gesagt habe. Ja, hat die Augen nicht aufgemacht. Dann dachte ich, er atmet nicht mehr. Dass er vollständig ruhig und warm nicht atmet mit geschlossenen Augen und den Händen so ruhig da lag und nicht reagierte auf mich, was er sonst immer getan hat. Da hat er die Arme um mich auch gelegt und morgen gesagt und so, das hat nicht reagiert.
Und dann haben Sie jetzt gerade ja beschrieben, Sie waren erleichtert. Also es war...
Und dann habe ich das dem Pastor auch gesagt. Und der kam am nächsten Tag nochmal. Ich habe gesagt, es ist so, dass ich eigentlich fast ein schlechtes Gewissen habe. Ich fühle mich so erlöst, wie nach einer ganz schweren Examensarbeit, die ich abgegeben habe. Und der hat zu mir gesagt, und dieses Examen haben Sie aber bestanden, hat er zu mir gesagt. Ja. Das haben sie bestanden. Und dann ist eine Pfarrersfrau zu mir gekommen mit einer ihrer 7 Kinder am Sonntag. Mit einer Schwester, die in der Telefonseelsorge arbeitet. Und sie ist außerdem auch noch eine Pfarrerstochter. Ja? Und wie geht es dir? Und so, da habe ich gesagt, ich habe nicht mehr in dem Bett geschlafen, in dem ich jahrelang in alle 90 Minuten aufgestanden bin. Ich habe mir mein Bett woanders gemacht und ich kann auch jetzt nicht schlafen, aber ich fühle mich doch erlöst. Und da ist die Tochter aufgestanden und hat gesagt, kennen Sie nicht das Lied von Hüsch? Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit. Nee, habe ich gesagt, das schicke ich Ihnen jetzt. Und dann hat sie mir über YouTube das geschickt. Und dann kam nächsten Tag dann die Pastorin vom Nachbardorf, bei der wir beerdigt werden wollten, die auch die Beerdigung dann durchgeführt hat, die Beisetzung. Und da haben wir die Lieder alle besprochen. Die ist ganz wunderbar, diese Pastorin von Dambeck, Frau Ratz. Und da habe ich gesagt, das muss nach einem Psalm sein. Und da habe ich ihr das vorgespielt von YouTube. Da hat sie gesagt, naja, dann würde sie den Text, den Hüsch gemacht hat, sprechen. Nicht im Psalm. So, die hat also diesen Text, es ist ziemlich am Anfang der gesamten Trauerfeier, hat sie diesen Text gesagt. Und haben wir auch Reinhard May und natürlich Bach und Fremd bin ich eingezogen, Fremd zog ich wieder aus. Das ist dann von Platzhoff gesungen gewesen. Wir haben das alles quer durch die wunderbare Musik.
Und wie ist es jetzt heute, wenn Sie also heutzutage, jetzt nach 2,5 Monaten ungefähr,
ja.
Ist es für Sie ganz eingesickert oder wachen Sie noch manchmal auf nachts oder suchen ihn im Haus oder
nein,
wundern
nein,
sich?
Nein, das nicht. Aber mich hat ein Redakteur, der vorige Woche hier war, gefragt, seine Mutter hatte ein so schlechtes Gewissen, als sein Vater gestorben ist, der Ehemann, dass sie dann kurz nach ihm gestorben ist, ob ich auch ein schlechtes Gewissen habe. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Das habe ich auch zu der Pastorin gesagt, ich habe diesen Mann wirklich, das ist mein Lebensmensch gewesen und wir haben uns beide ja scheiden lassen füreinander und haben kirchlich geheiratet, 76 haben wir standesamtlich geheiratet, 2001, nach 25 Jahren Ehe haben wir kirchlich geheiratet und ich habe alles, was ich hatte an Zuwendung, an Geduld, an auch Bereitwilligkeit, auch Sachen, die anderen eklig sind, wenn er seinen Katheter aus der Blase riss und in Blut und Urin lag oder wenn er inkontinent war, auch stuhlinkontinent war oder so, oder das Erbrochene, wie gesagt, 8-mal manchmal ihn umgezogen in der Nacht. Das habe ich alles ohne Ekel gemacht und ich habe den Eindruck, dass ich das, also ich habe mich nicht verausgabt, sondern ich habe das in Liebe gemacht, so. Und meine Kraft ist nicht weg. Die ist da. Und das ist sehr merkwürdig. Das ist alles nachgekommen. Also die Kraft ist aus der Situation gekommen. Ich sage ja, manchmal kommt es mir vor wie eine Gnade. Das erfehlt mir auch nicht, weil ich diesen Tod auch vorweggenommen habe, innerlich schon, weil ich ja wusste, dass er ist so sehr krank. Wie wird das mal enden? Er hat große Angst gehabt zu ersticken. Ich durfte dann gar nicht mehr in ein anderes Zimmer gehen. Er wollte mich auch immer sehen aus seinem Pflegebett, dass ich sofort Sauerstoff anschalte oder wenn er Wasser im Mund hatte, war ja schon mal sofort Blaulicht und in Klinik. Und also er wollte nicht ersticken und ich war sozusagen für ihn diese Lebensversicherung, dass er nicht erstickt. Dass ich ihm dann helfe. Und er wollte auch nicht, dass ich Lesungen mache und so. Habe ich ja manchmal gemacht, aber das habe ich dann nur noch gemacht, wenn eine Palliativschwester hier war oder ein Pfleger, ein examinierter Pfleger. Also diese beiden habe ich zum Schluss nur noch hier gehabt, wenn ich mal über Nacht weg war. Er ist keine Minute in seinem Leben allein geblieben, die letzten.
Das heißt, das ist natürlich jetzt für Sie auch gewisserweise eine neue Freiheit, die Sie haben durch den Tod Ihres Mannes.
Ja, ich bin aber natürlich auch krank geworden, gleich einen Infekt gekriegt und so erstmal ganz hohen Blutdruck, so richtige Blutdruckentgleisung, dann haben sie mit einmal bei mir Krebsverdacht, dann musste ich in die Klinik. Also es ist so mehreres, wo ich überhaupt wieder darauf geachtet habe. Ich bin jahrelang nicht zum Screening bei der Hautärztin gewesen, das ist jetzt im Januar der Termin. Also ich rücke sozusagen selbst wieder ein bisschen in mein eigenes Interesse hinein, ja. Und ich habe am selben Tag angefangen zu schreiben, über diesen Tod und immer meiner Lektorin geschickt und die haben mir sofort einen Vertrag für ein nächstes Buch gegeben, die Woche danach, ja.
Das ist, Sie hatten das, glaube ich, damals auch, als wir vor 2 Jahren gesagt, dass Sie sich schon auch vorstellen könnten, mal hier wieder wegzuziehen. Jetzt haben Sie ja gesagt, haben Sie sogar konkrete Pläne mit der Einzimmerwohnung und so.
Ja, aber das kann ich ja noch nicht. Ja. Ich bin ja hier noch, habe ja noch mein Ameisenei.
Genau, aber ich meinte sozusagen so für, das ist auch so ein bisschen so vielleicht, Sie sind zwar fast 86, aber Sie haben ja noch Kraft und Sie haben ja auch Pläne, wie Sie jetzt gesagt haben, schon ein neues Buch, neuer Vertrag.
Ja.
Also irgendwie schaffen Sie es auch, eben diese neue Freiheit positiv zu füllen. Oder wenn ich es richtig verstehe, sozusagen, Sie ist so ein bisschen ein Aufbruch tatsächlich auch.
Ja, das ist noch nie gewesen. Das ist mir plötzlich klar geworden, dass ich seit meiner frühen Kindheit es nicht gewöhnt bin, also ich bin immer für einen anderen Menschen verantwortlich gewesen, mein ganzes Leben, auch als kleines Mädchen schon. Meine Mutter hat gesagt, als ich 6 war und in die Schule ging und so, ich arbeite und ich verdiene das Geld für uns und du musst Kohlen holen, den Ofen heizen, die Asche runterbringen, du musst einkaufen. Und als ich ein bisschen älter war, musste ich ihr die Blusen plätten und immer sehen, dass sie auch Fahrgeld hatte, weil sie nämlich immer alles für Bücher ausgab. Dann habe ich aus Pfandgeld ihr immer das Geld gegeben für Hin- und Rückfahrt. Also ich war praktisch immer verantwortlich für einen anderen Menschen. Und ich bin jetzt in meinem Alter von 85 zum ersten Mal nicht verantwortlich ich muss nur das nächste Buch schreiben. Das ist jetzt dem Verlag gegenüber, das habe ich versprochen. Und der Arzt, der mich gefragt hat, sind Sie denn eigentlich, wann stehen Sie denn auf? Und so, ich sage, wann nehmen Sie Ihre Tabletten regelmäßig gegen hohen Blutdruck? Ich hatte schon mal 230 und so, also ich musste es nehmen. Nee, sage ich, ich werde um 2:30, manchmal stehe ich auf. Also nicht, dass ich das, ich bin ja auch dauernd nachts wach. Um 2:30 stehe ich dann auf und mache mir dann einen Kaffee und dann denke ich, ach, hast du ja gar keine Tabletten? Ja, gar nicht, sagt er. Jetzt hat er mir verschrieben, eine Trauerreaktion, Diagnose. Und jetzt muss jeden Morgen um 7 kommt eine Pflegeschwester, die ich schon kenne, diese Netten.
Die kommt jetzt für Sie?
Kommen für mich und haben so 2-3 Minuten Zeit. Mehr haben sie nicht. Wenn sie sowieso hier sind, dann gucken die nur. Ich habe den Wecker gestellt, mache die Tür auf, damit sie schön wenden können. Dann mache ich Licht aus, dann mache ich mir schon Wasser für den Kaffee. Dann stelle ich mir schon das Blutdruckmessgerät hin und die dürfen mir die Medikamente gar nicht geben. Das ist ja verboten für die. Ja, die müssen dann ja ausgebildete Krankenschwestern dürfen das nur und so. Also das mache ich alles alleine, aber die sitzen dann da, also 1,5 Minuten, würde ich sagen. Und sagen freundlich guten Morgen zu mir. Und dann mache ich.
Jetzt zum ersten Mal sind Sie nicht für jemand anderen verantwortlich. Und
ich bin nicht verantwortlich, ja. Aber bin jetzt für mich verantwortlich. Und das war ich eigentlich vorher immer nur im Nebenerwerb. Ja, das hat, als er so schwer nierenkrank wurde, habe ich eben auch nicht mehr Salz gegessen oder so. Also ich habe dann auch zugenommen und sowas alles. Jetzt habe ich 30 Pfund abgenommen seitdem, ja. Also weil ich nur wirklich bloß noch esse, wenn ich Appetit habe. Und hoffentlich komme ich wieder auf meine normale Figur, die ich immer hatte. Das wäre ein positiver Nebeneffekt, dass man überhaupt mal auf sich achtet, ja. Jetzt muss ich bis Ende des Jahres mir immer schön den Wecker stellen, damit ich der netten Schwester auch aufmache. Licht, ich mache denn das, also alles ist schon so geregelt. Das ist von dem Arzt sehr nett gewesen. Da steht Trauerreaktion jeden Morgen, Kontrolle der Medikamentengabe.
Lassen Sie uns nochmal auf Ihr neues Buch zurückkommen. Da haben Sie ja, der Titel heißt ja Luft zum Leben. Sie haben ja auch gesagt, da geht es eigentlich um Ihren Sohn und um die Geburt. Aber dieses Bild, die Luft zum Leben, ja, es ist ja auch eine schöne, ja, Metapher, könnte man sagen. Können wir jetzt in dem, was Sie gerade jetzt gesagt haben, jetzt haben Sie nochmal irgendwie die Chance, sozusagen die Lungen ganz voll mit Luft zu ziehen und einen neuen Abschnitt eigentlich Ihres Lebens anzufangen. Was ist das, wenn Sie jetzt so, was für eine Art von Luft spüren Sie, wenn Sie einatmen? Das ist ja sozusagen.
Na, es ist auch so viel Traurigkeit dabei, weil mein Sohn Parkinson hat. Ich habe ihn ja aus der ersten Ehe und sein Vater ist an einer Parkinson-Erkrankung auch gestorben. Er hat Totenwache bei ihm gemacht. Er weiß ganz genau, was ihm blühen könnte. Er tut alles, um diese Sache aufzuhalten, Selbsthilfegruppen und sowas alles. Aber das ist etwas, was mich also auch auf der Erde hält, dass ich so denke, da wirst du dich nicht von der Traurigkeit übermannen lassen. Ja? Was meinen Beruf betrifft, so ist da eine ganz unvermutete, wunderbare Reaktion. Ich bin jetzt mit dem neuen Buch eingeladen, also jetzt morgen Renaissance-Theater, dann Literatur aus Hamburg, dann die Kirchgemeinde in Bad Holzhausen, in der Glaubenswoche, was glaubst du? So hat der Pastor das eingeladen. Dann nächsten Sonntag schon Literatur aus Rostock. Und dann bin ich eingeladen im Fernsehturm beim SFB. Da ist dann so ein Abend, Orte und Worte, da fahre ich dann extra hin. Also es ist so, auch Rügen und Gingst und Literaturtage in der Schweiz, in Thun und St. Gallen, die haben sich alle, habe ich schon gesagt, die Literaturhäuser in Stuttgart, in Köln, Heidelberg. Also es sind lauter Leute, die mich einladen und ich höre immer wieder, dass sie mich für unerschrocken halten. Das sagen sie. Und gläubig.
Und gläubig.
Ja.
Und beides gehört ja irgendwie auch zusammen.
Ja, ich kriege auch Briefe, in denen steht, dass ich einen Mut und Zuversicht verbreite. Und ich habe das auch in mir. Und ich denke nicht, dass ich nur besonders kräftig oder kräftiger als andere bin. Aber manchmal habe ich Mitleid mit Menschen, die so vollkommen in der Kälte leben. Die so denken, sie sind also jetzt ausgeliefert.
Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob das, also dieser Podcast heißt ja Tod und Sinn des Lebens und ich dachte jetzt gerade, natürlich gibt es nicht einen Sinn des Lebens und jeder füllt sein Leben mit unterschiedlichen sinnvollen Dingen, aber dass das so ein Sinn Ihres Lebens auch sein könnte, sozusagen dieses Mut und Zuversicht verbreiten, wenn man sich vorstellt, dass Gott einen auf diese Welt schickt, vielleicht auch mit einer Aufgabe.
Ja, Ja, also das wäre nicht neu für mich, weil ich das schon zurückgemeldet bekam von meinen Patienten in der Psychotherapie, auch von meinen Kollegen oder Vorgesetzten, die alle gesagt haben, also dass ich eigentlich jemand bin, der einen Ausweg in einer schwierigen Lebenssituation für möglich hält. Und ich würde schon allein durch eine Rückfrage oder das mache ich ja gar nicht absichtlich, das ist eine Haltung. Und durch eine Rückfrage oder durch ein Lächeln oder ein Zulassen von einer ganz starken Ambivalenz oder so beim anderen, würde ich schon im Grunde genommen sowas wie aufbrechen, so eine Verzweiflung oder dass jemand keinen Weg mehr sieht. Oder ich habe ja auch in der Aufnahmeabteilung der Charité Nervenklinik gearbeitet und da hatten wir das oft mit misslungenen Suizidversuchen zu tun. Und meine Kollegen haben mich darum gebeten, es war ein Ärzte, ich war die einzige Psychologin in der Poliklinik, dann haben mich immer gebeten, ihnen zu sagen, warum dieser Mensch sich umbringen wollte. Und die haben dann immer geweint. Die Patienten haben es ihnen nicht gesagt, weil ich dachte dann manchmal, diese Ärzte sind so jung und schön und duften so gut oder so. Da haben dann manche so gedacht, also der wird das sowieso nicht verstehen, meine Sache. Oder und bei mir ist es eben so, dass mir sogar im Zug, ich werde angesprochen, im Zug.
Aber es ist was, was Sie auch,
Leben erzählt.
Was Sie, also ich meine, das eine ist ja, man kann sich ja auch nicht immer nur aussuchen, für was einen Gott in diese Welt setzt. Man könnte ja auch damit hadern und sagen, ich will eigentlich was anderes lieber sein, aber ist das eine Aufgabe, mit der Sie natürlich
die,
vielleicht
die jetzt. Die haben Sie angenommen.
Die haben Sie angenommen.
Ja, und die das haben Sie angenommen. Auch ja, und
mit der Sie auch nicht hadern, hätte ja auch was anderes sein können.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Es kommt in der Woche mehrmals jemand her mit einem Rosen, also die letzten Rosen im Garten. Also jetzt kam gestern eine Frau, die auch unglaublich verantwortungsvolle Arbeit geleistet hat in den letzten 30 Jahren. Oder Leute, die ich schon seit 50 Jahren kenne, da hat dann eine ist dement geworden. Da kommt dann der Mann und sagt, wie hast denn du das gemacht mit Hannes? Oder also es kommen viele, die auch einfach sich mal hinsetzen wollen und mit mir einen Kaffee trinken und wollen dann auch mit einem alleine sein und was in Ruhe erzählen. Und das sind alles keine Psychotherapiepatienten. Das sind Abzweige im Leben, also wo es anders auch weitergehen könnte. Gebe ich meine Frau in die Tagesstation oder nicht? So eine Frage. Und das ist ja nichts Neurotisches, sondern das sind ja existenzielle Fragen. Ja, also das.
Aber die Aufgabe hat eigentlich dann Sie gefunden und nicht Sie die Aufgabe, oder?
Kann ja, so ich sagen? Wollte eigentlich nur noch schreiben. So aus Dokumenten, es interessiert mich so sehr. Ich habe auch jetzt so viele Briefe meiner Großmutter, das ist so interessant. Also so ein Leben, was 1887 begonnen hat und die ist mit die erste junge Lehrerin in Deutschland gewesen, eine von 11 Kindern. Es war ihr nicht vorher zu sagen, dass sie das, dass die Eltern hätten es nie bezahlen können, das Lyzeum und auch nicht nachher das Seminar und so. Und das interessiert mich so sehr, wie die dann nachher immer strenger wurde, auch zu mir. Und
schreiben Sie das auch noch?
Ja, das ist auch, also ich habe 3 Verträge, die jetzt unterschrieben sind mit dem Verlag. Das ist Klärchen und Wilhelmine, das sind meine beiden Großmütter, über die ich sehr, sehr viel Material habe. Das ist ein Buch über diese Frauen, die in der wilhelminischen Zeit geboren wurden. Da ist es so, habe ich ganz viel schon geschrieben, aber da habe ich so viel Material. Und dann denke ich immer, ich müsste jetzt noch viel mehr wissen von der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Also ich wusste nicht genug von der Frauenbewegung vor 1913 und da muss ich alles noch lesen. So habe ich das auch bei dem Buch über die Euthanasie gemacht. Da musste ich mir so ganz viel diese Sachen aus den 20er Jahren von dem Hoche durchlesen. Man muss ja wissen, also bei der Art, in der ich schreibe, in der so viele Dokumente auch vorkommen, kann ich ja nicht irgendwelchen Blödsinn verbreiten. Da muss ich ja das ja genau wissen. So. Und da muss ich also ganz viel über Frauen und im Ersten Weltkrieg und wie ist das jetzt genau gewesen mit dem Versailler Vertrag? Warum konnte der Hitler da eigentlich dauernd drauf rumreiten? Also das habe ich in der Schule gelernt, aber es sind ja so viele drauf reingefallen in Deutschland. Also man muss ja irgendwie unterscheiden zwischen dem Verhalten der Deutschen aus Angst und aus Überzeugung und geschmeichelt sein. Und dieses Ganze so.
Das haben Sie auch den Vertrag schon unterschrieben dazu.
Ja. Klärchen und Wilhelmine, dann die Woche danach, das ist die Woche, diese ganz starke Ambivalenz nach dem Tod meines Mannes, weil mir auch lauter Leute jetzt schreiben, immer vom Tod ihres eigenen Mannes oder der ist dann noch nicht tot, aber sie haben ihn eben geohrfeigt und sie schämen sich so und können es nur mir sagen und so. Also das ist dieser zweite Bereich. Und der dritte Bereich ist, dass das Buch, was jetzt gekommen ist, so viel unveröffentlichte Sachen nicht enthält und so viel Gedichte nicht enthält. Als ich dieses erste Gedicht vom Lebenstopf meiner Lektorin gab, da war sie bass erstaunt. Ich hatte ihr noch nie gesagt, dass ich schon seit dem 20. Lebensjahr auch so viele Gedichte geschrieben habe. Ach, dann machen wir vielleicht ein extra Gedichtband und so. Aber ich möchte eigentlich lieber sowas wie jetzt, wie ich jetzt gemacht habe, nochmal machen. Also das vielleicht mit einer anderen, bisschen anderen Thematik, aber auch unveröffentlichte Sachen und dann ganz viel von heute dazu. Ja, also es sind ganz verschiedene Sachen und da passt eigentlich ein Umzug in eine Großstadt gar nicht rein. Es kommt schon genug hierher, nicht? Da will ich dann immer die erste Uraufführung von irgendeinem Ballett sehen oder das Konzert von dem und dem.
Dafür müssen Sie kein Laub mehr, sich nicht mehr ums Laub kümmern und haben dann auf der anderen Seite
aber
mehr Zeit.
Ja, aber dadurch, dass ich jetzt so auch beruflich erfolgreich gewesen bin, fällt es mir nicht schwer, das zu bezahlen. Also ich muss entweder in eine Einzimmerwohnung ziehen, wo diese ganzen Nebenkosten nicht sind, ja, wo aber die Ablenkung groß ist, wo aber die Sicherheit für mich auch größer ist, denn dass jemand immer klopft oder so mal. Jetzt habe ich ja die noch bis Ende des Jahres, dass die Schwester nach mir gucken, ob ich noch lebe, aber das ist ja nicht, das ist ja mal beendet.
Ja, muss das eigentlich nochmal erklären für alle. Also wir sind hier wirklich mitten auf dem Land. Hier ist,
hier ist nichts.
Der gefährt auch, glaube ich, einmal vielleicht am Tag im Bus irgendwo in der Nähe oder so oder gar nicht. Niemals.
Nein, hier ist vollständige, hier Ende der Straße ist ein Sumpf.
Und die Straße ist auch nicht mal eine richtige normale asphaltierte Straße.
Eine Panzerstraße.
So zwei Bahnen links und rechts und
Mitte ist Erde. Ja, das waren für die russischen Panzer.
Genau. Also es ist wirklich absolut
Nichts. Und da wandern die Kröten rüber und darum darf das auch nicht verändert werden. Ja, also hier kam immer manchmal ein Auto durch, das hatte dann Brot oder sowas, aber das ist alles nicht. Es kommt in der Schulzeit ein Schulbus, da kann man kurz vor 7 oder so könnte man, aber da müsste man auch vorher Bescheid sagen, dass der überhaupt hier hält. Gott sei Dank sind hier in unserem kleinen Ortsteil schulpflichtige Kinder, aber es braucht bloß eins eine Grippe haben, dann kommt der nicht. Also, und wenn man in Schwerin in den Bus hier einsteigt, dann muss man auch ganz immer wieder dem Fahrer sagen, also ich will in Neumedlin bitte auch. Der muss nämlich, ist eine Bedarfshaltestelle, da muss der extra fahren. Also das ist hier, und ich habe kein Auto, also es ist hier total schön, ja, Kraniche schreien und über meinen Zaun ab und zu ein Reh springt es und so. Also das ist alles schön. Es ist eine völlig andere, es ist eine Traumwelt, ja. Und mein Mann fand das eben so wunderschön hier. Und ich war auch wirklich nur seinetwegen hier. Und jetzt habe ich schon mit Schrecken festgestellt, dass ich das jetzt langsam auch schön finde.
Dann sind wir sehr gespannt, ob sie in die Einzimmerwohnung zieht und freuen uns auf die ganzen Bücher, die noch kommen. Und ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Schubert.
Ja, gerne.
Das war über das Ende Folge 51. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wollen Sie uns einen Gast vorschlagen, dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon auf Instagram, um immer up-to-date zu sein. Bis zum nächsten Mal, bleiben Sie mutig. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.